Wow, schon so viele von euch haben sich für die Live-Session am 1. April angemeldet. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn du auch noch dabei sein möchtest, dann ist jetzt höchste Zeit, dich anzumelden. Es wird eine sehr spannende Session. Ich gehe tief rein, was ich in den letzten 2 Jahren in meinem Leben verändert habe, wie du davon profitieren kannst, wie du selbst diese gewünschten Veränderungen für dich integrierst, dass du raus aus dem Hustle kommst, rein in eine gesunde High-Performance. Und das wird eine super spezielle, einmalige Einladung in dieser Live-Session geben für dich, wie du dieses Jahr wirklich in deine gesunde High-Performance kommst. Ich freue mich auf dich. Alle Informationen dazu findest du auf meiner Homepage. Hallo und herzlich willkommen zum Healthy High Performance Podcast. Ich bin Dr. Jana Scharfenberg, Ärztin, Ayurveda-Expertin, Mutter von 2 Kindern und Unternehmerin. Und ich habe eine Sache, die ich mit dir teilen möchte. Wie können wir alle ein ambitioniertes und erfolgreiches Leben führen, ohne dabei ins Burnout zu geraten oder unsere Gesundheit komplett zu ruinieren? Denn ich finde, Gesundheit ist der wichtigste Erfolgskatalysator, den wir haben. Und dazu gibt es diesen Podcast. Hier teile ich meine wichtigsten Tipps, Hacks und Einblicke, wie du als High-Performerin ein erfolgreiches Business für dich führen kannst, was dich gesünder, glücklicher und zufriedener macht. Freu dich auf inspirierende Gäste, tolle Tipps aus der Praxis und lass uns hier wirklich das alte Erfolgsbild hinterfragen und neue Wege gehen. Heute wartet eine ganz spannende Podcast-Episode auf dich. Ich habe Markus Müller bei mir zu Gast. Markus ist Unternehmer und hat jahrelang in den größten Konzernen dieser Welt gearbeitet, war immer unterwegs, hat eine steile Karriere hingelegt und war eigentlich fast das ganze Jahr irgendwo in einem Flugzeug am Rumjetten. Und dann gab es diesen Moment in seinem Leben, der alles in eine Wendung gebracht hat. Und er hat dieser Welt den Rücken gekehrt und hat sich nach einer Auszeit zum Hospizbegleiter ausbilden lassen. Und wir gehen in diesem Gespräch tief rein, was das Sterben und der Tod uns über das Leben lehrt, warum es für uns so wichtig ist, dass wir uns mit dem Tod auf eine gesunde Art und Weise auseinandersetzen und vor allem auch, was das mit einer gesunden High-Performance zu tun hat. Es ist wirklich ein spannendes, tiefgehendes Interview geworden, was mir auch noch eine ganze Weile nachgewirkt hat. Und das Schöne ist, dass du neben diesem Interview Markus noch besser kennenlernen kannst und vor allem seine Gedanken, denn in Kürze erscheint sein erstes Buch Im Angesicht des Lebens, wo er mit ganz vielen unterschiedlichen Geschichten in diese Thematik auch nochmal tiefer reingeht. Ich habe es schon gelesen, ich finde es sehr, sehr spannend, sehr schön geschrieben. Es lohnt sich wirklich, da auch noch einen Schritt weiter zu gehen. Und jetzt wünsche ich dir natürlich erstmal ganz viel Freude und tiefgehende Gedanken zu deiner gesunden High-Performance, dem Leben an sich und auch unserer Endlichkeit in diesem Interview. Lieber Markus, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Jana, freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ich habe ja im Intro schon einiges über dich berichtet, aber natürlich finde ich es immer besonders spannend zu hören, wie meine Gäste sich selbst vorstellen. Deshalb vielleicht einen kurzen Überblick, wer bist du, lieber Markus, und ja, was beschäftigt dein Leben auch aktuell?
Ja, wenn man 51 ist, so wie ich, dann ist die Vorstellung nicht mehr ganz so kurz, wie sie vielleicht mal Anfang 20 war, einfach schon so viel erlebt hat. Aber in wenigen Worten, ich bin seit 24 Jahren Unternehmer, habe immer verschiedene Firmen gegründet, meine erste Firma dann verkauft an einen großen kanadischen Konzern, war dann dort 4 Jahre oder 4,5 Jahre bei dem Konzern, um mal auch Konzernstrukturen kennenzulernen in verschiedenen Managementpositionen, durfte am Schluss dann Europa leiten für den Konzern und habe da auch viel gelernt und auch gemerkt, dass jetzt Konzernstrukturen nicht so meins sind, zumindest nicht langfristig. Bin deswegen da wieder ausgestiegen, habe dann ein Thema kennengelernt, was mich bis heute beschäftigt hat, nämlich die Hospizarbeit, die Sterbebegleitung, die mich damals gepackt hat, quasi von 0 auf 100. Und wo ich gemerkt habe, da zieht es mich hin. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Sterbebegleiter, bin jetzt also seit 9 Jahren auch jede Woche bei einem Sterbenden zu Hause und begleite den und bin inzwischen dann auch in den Vorstand des Hospizvereins. Ich bin der Vorstandsvorsitzender, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Mit dem bauen wir ein Hospiz- und Palliativzentrum in München, wo wir gerade dabei sind und alle End-of-Life-Services unter ein Dach bekommen, quasi, um den Menschen, die eben gegen Ende ihres Lebens gehen, alles aus einer Hand zu liefern. Und bin dann über diese Tätigkeit auf eine Idee gekommen zu einer Firmengründung, die ich jetzt vor 6 Jahren gegründet habe. Die Firma heißt NuiCare und mit der und mit dem Unternehmen bauen wir eine digitale Plattform für pflegende Angehörige. Das waren eben Menschen, die ich durch diese Hospiztätigkeit getroffen habe und gemerkt habe, wie schwer es denen gemacht wird und welche Herausforderungen die haben. Und die versuchen wir zu lösen.
Sehr spannend. Und ich finde vor allem diese unterschiedlichen Identitäten von dir oder diese Anteile und Interessen, die da drin stecken, höchst spannend, dieses Unternehmerische, ja, und sich auch lang in dieser Welt aufhalten. Dann, und da gehen wir sicher gleich nochmal drauf ein, diesen Shift, Hospiz-Tätigkeit, was ja nochmal eine ganz andere Tragweite hat, ist für mich was Wichtiges. Und da aber natürlich auch in dem Sinne den Unternehmer nicht ganz in dem Sinne verabschieden, sondern was ja uns Unternehmern oft, ja, sag ich mal, in der DNA drin ist, auch zu sehen, okay, wo kann ich bessere Lösungen kreieren? Wo gibt es wirklich Ansatzpunkte? Wo kann ich was unternehmen? Ja, dass das für dich trotzdem so zusammengeblieben ist. War das eine bewusste Entscheidung? Ich gehe in diesen Bereich und nehme aber meine unternehmerische Kompetenz mit? Oder ist das wirklich mehr in dir so angelegt? Ich gehe in eine Welt hinein, die vielleicht erstmal ganz neu ist, andere Herausforderungen hat und sehe aber trotzdem, was könnten wir hier für Lösungen schaffen?
Ja, es war tatsächlich ganz interessant, weil wenn du von Persönlichkeiten sprichst, dann habe ich mich mein Leben lang eigentlich immer als ein bisschen schizophren wahrgenommen. Also als jemand, der 2 Persönlichkeiten in sich trägt. Und zwar die eine, eben die unternehmerische und dann auch später der Manager, der manchmal auch harte Entscheidungen trifft, der wenig an sich ranlässt und der tough nach außen auftritt. Und dann gab es aber die andere Persönlichkeit, eigentlich seit Anfang meiner 20er Jahre, würde ich sagen, die sehr spirituell ist, die sich mit den großen Fragen des Lebens beschäftigt, die viel über Buddhismus gelesen hat und viel meditiert hat und auf Retreats war und so weiter und so fort. Und meine Herausforderung war immer, dass ich diese beiden Persönlichkeiten nie zusammengebracht habe und immer diese Zerrissenheit gespürt habe zwischen diesen beiden Menschen. Und das war auch tatsächlich sichtbar für eine gute Freundin von mir, die einmal auf einer Firmenveranstaltung mich begleitet hat. Die hat mir danach gesagt, sie hat mich gar nicht wiedererkannt an dem Abend, weil sie gar nicht, weil sie kannte nur den privaten Markus quasi und hat auf einmal den Business-Markus kennengelernt und hat den überhaupt nicht wahrhaben wollen. Ja, und da ist mir das nochmal so wie Schuppen von den Augen gefallen eigentlich, dass ich da tatsächlich 2 Rollen einnehme. Ich meine, wir spielen alle Rollen, glaube ich, in unserem Leben, verschiedenste Rollen, aber für mich war das existenziell, diese Zerrissenheit eben. Und ich habe dann tatsächlich keinen anderen Weg gefunden, als die eine Identität erstmal zu begraben, also loszulassen, nämlich diese Unternehmer-Manager-Identität. Das habe ich dann durch meinen Ausstieg 2015 bei diesem Konzern ja auch manifestiert und musste dann tatsächlich mit dieser privaten Persönlichkeit, die dann noch übrig blieb, quasi langsam sukzessive diesen Unternehmergeist wieder reimplementieren, würde ich sagen, also reintegrieren. Ich habe das nicht geschafft, diese 2 Persönlichkeiten zu vereinen, sondern ich musste erstmal eine loslassen, um dann die Qualitäten, und ich habe schnell gemerkt, dass Unternehmer auch was ist, was in mir steckt, und ich möchte auch Dinge schaffen, ich möchte Dinge unternehmen, ja. Das heißt, ein Leben jetzt ohne diese Anteile könnte ich mir nicht vorstellen, aber es war wichtig, das erstmal loszulassen, um dann langsam vielleicht und auch behutsam diese Qualitäten in meine Persönlichkeit wieder zu integrieren. Und es war tatsächlich so, dass ich dann über diese Hospiztätigkeit eben diese unternehmerische Chance gesehen habe, den Angehörigen da eben digital auch zu helfen und die zu unterstützen und die dann ergriffen habe. Und ich finde es immer interessant, auch in neue Bereiche zu gehen. Ich habe ja vom Gesundheitswesen gar keine Ahnung gehabt vorher und habe auch feststellen dürfen, wie das deutsche Gesundheitswesen so komplex ist, dass man wirklich lange braucht, um es zu durchdringen. Und ob ich das bis heute getan habe, weiß ich gar nicht. Aber mich interessieren so Sachen und ich finde es super spannend, neue Dinge zu lernen und neue Dinge zu erkunden, anstatt jetzt in den alteingetretenen Pfaden zu verharren und die gleichen Dinge nochmal und nochmal zu tun.
Und fühlt es sich denn heute so an, als ob diese unterschiedlichen Anteile in dir jetzt, sage ich mal, in eine schöne Koexistenz gekommen sind? Oder ist diese Zerrissenheit immer noch da?
Nee, die ist gar nicht mehr da tatsächlich, die Zerrissenheit, weil ich jetzt eben das Gefühl habe, dass ich als eine Person auftrete, auch in einem Business-Kontext, auch in meinem Unternehmen trete ich als der Markus auf, der die privaten Anteile genauso hat, wie die geschäftlichen, unternehmerischen Anteile hat. Und ich habe so das Gefühl, ich kann viel authentischer auftreten, viel authentischer sein. weil ich eben nicht die eine Person immer irgendwo außen vor lassen muss, wenn ich mich in den anderen Bereich begebe.
Wenn du jetzt auf diese Zeit zurückblickst, was waren denn so diese Punkte, die es für dich unmöglich gestaltet haben, beide Anteile wirklich voll zu leben? Was stand da im Wege? Innerlich und vielleicht auch äußerlich?
Ich glaube, äußerlich gab es da keine Hindernisse. Ich glaube, das waren ja alles gefühlte Hindernisse sozusagen bei mir, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie man in einem unternehmerischen Kontext, in einem Business-Kontext sich verletzlich zeigen kann, über private Dinge sprechen kann. Auch das Thema beispielsweise eben Spiritualität und Glaube beispielsweise auch mit Geschäftspartnern zu diskutieren. Vielleicht jetzt nicht in einem Business-Meeting, aber vielleicht danach dann. Ja, das waren Sachen, die waren nicht in meiner Erlebniswelt damals. Und heute lebe ich die und bin immer wieder erstaunt, wie gut das funktioniert. Wenn man sich selber auf diese Ebene begibt, dann folgen da ganz viele, nicht alle, muss man sagen, aber ganz viele folgen da. Das spüre ich ganz oft, dass sobald man sich selber öffnet, die meisten Menschen dann mitgehen auf diese Ebene und sich danach dann wirklich freuen und das auch meistens zum Ausdruck bringen und sagen, es ist toll, dass man so tiefe Gespräche führen kann, auch in so einem Kontext, in dem man sie erstmal nicht erwartet. Aber bei mir war das damals, also tatsächlich in meinem Kopf, das waren meine Hemmnisse oder meine Hindernisse, dass in meiner Vorstellungswelt diese beiden nicht zusammengepasst haben.
War das für dich dann auch der Grund, aus der Konzernwelt oder aus diesem Bereich auszusteigen, weil diese Zerrissenheit zu groß wurde? Oder gab es da auch noch andere Faktoren, die damit reingespielt haben?
Also der Auslöser, der letztendliche Auslöser, war dann tatsächlich ein Buch, was ich auf irgendeinem Flughafen dieser Welt gefunden habe und dann auch gar nicht die Zeit hatte, das zu lesen, sondern nur, also ich hatte in dem Jahr 250 Flüge, nur mal so als Beispiel, dass ich wirklich unterwegs jeden Tag quasi im Flugzeug bin, von Standort zu Standort geflogen, habe da überall Feuer gelöscht und war quasi nur unterwegs und habe dann dieses Buch eben in die Hände bekommen beim Warten auf eines der Flugzeuge, also auf der Flieger, und habe da nur das Inhaltsverzeichnis gelesen. Und dieses Buch heißt 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, und ist von Bronnie Ware geschrieben. Und Bronnie Ware ist eine Krankenschwester, die über 1000 Menschen beim Sterben begleitet hat und die gefragt hat, was würdet ihr denn anders machen, wenn ihr nochmal leben könnt? Was bereut ihr quasi rückblickend auf euer Leben? Und diese Top 5, die sie da erstellt hat, beschreibt sie in dem Buch. Und ich habe nur im Inhaltsverzeichnis diese Top 5 gelesen und ich habe gemerkt, wenn ich so weitermache mit meinem Leben, werde ich genau die gleichen Dinge auch bereuen. Also Top 1 zum Beispiel, das ist der wichtigste aus meiner Sicht, ist, ich hätte gern ein Leben gelebt, was mir entspricht und nicht das, was die Erwartungen anderer erfüllt. Ja, also quasi authentisch zu leben. Und da habe ich eben, wie ich vorher sagte, eben nicht die Möglichkeit gesehen, diese beiden Persönlichkeiten in mir authentisch auszudrücken, beziehungsweise wenn dann nur separat auszudrücken. Und das war so der letzte quasi Funken auf dem Stein, auf dem heißen Stein, der mich dann zu der Kündigung, ich habe am selben Abend die Kündigung geschrieben, die auch abgeschickt und dann den Schritt eben aus dem Konzern rausgemacht.
Das ist ein unglaublich kraftvolles Buch. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal gelesen habe, das hat mich richtig zu Tränen gerührt. Weil eigentlich müsste man ja meinen, ja, diese Dinge sind einem klar, aber ich finde, wenn man sie nochmal so schwarz auf weiß sieht und wie in deinem Fall, ja, das Inhaltsverzeichnis hat diesen Schritt quasi auslösen können, ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Bevor wir in das Thema Sterben, Hospiz reingehen, würde mich noch interessieren, das Thema Spiritualität. Wo kommt es her, dass das in deinem Leben, auch schon in diesen jüngeren Jahren und in einer Welt, wo du das Gefühl hast, das lässt es gar nicht so zu, dass das trotzdem so einen Anteil hatte. Kommt es aus deinem familiären Background oder wie hat sich das entwickelt?
Ja, also zum einen bin ich, glaube ich, durch meine Großmutter christlich geprägt gewesen. Also ich bin evangelisch getauft gewesen und bin quasi auch nicht streng religiös aufgewachsen, aber mit meiner Großmutter beispielsweise haben wir jeden Abend gebetet, wenn ich bei ihnen war, und ich war oft bei meinen Großeltern. Also bin sozusagen so in diesem christlichen Umfeld aufgewachsen und habe dann tatsächlich mit 22 oder 23 den Buddhismus kennengelernt. Und das war damals eigentlich ein Riesenschock, weil auf einmal diese Idee von einem externen Gott, der, zu dem man betet, dem man dankt und für den man auch, wo man auch bittet, dass der auf einmal in mir sein soll, also dass ich Teil sozusagen dieser göttlichen Energie sein soll, war ein unglaublicher, eine Umkehr sozusagen, aber die mich damals so fasziniert hat und so auch angesprochen hat und ich so eine innere Wahrheit sozusagen für mich dargestellt hat, dass ich dem weiter nachgegangen bin und dann auch viele, bestimmt 10 Jahre lang intensiv mich mit Buddhismus beschäftigt habe. Meine Mutter, muss man dazu sagen, ist auch ein sehr spiritueller Mensch, die sich auch ihr Leben lang schon mit verschiedensten Sachen beschäftigt hat. Und insofern kommt es vielleicht so ein bisschen von der mütterlichen Seite, dass ich sozusagen diese Fragen immer schon auch gestellt habe als junger Mensch. Aber der Buddhismus war eigentlich der Auslöser dafür, mich diesem Thema tiefer zu widmen, weil mich diese diese Idee, ich bin quasi ein göttliches Wesen und ich habe dadurch auch natürlich nicht nur die Kraft, sondern auch die Verantwortung, für mich zu sorgen und für die Welt zu sorgen, unglaublich fasziniert und begeistert hat.
Und hat dich der Buddhismus in Kombination dann sozusagen mit diesem Buch, ja, und mit dem Auseinandersetzen mit dem Tod, der ja letztendlich im Buddhismus auch eine sehr spannende Perspektive beinhaltet, dann zu der Hospizarbeit gebracht? Oder waren da noch andere Erlebnisse auf dem Weg, die das sozusagen dann initiiert haben?
Ja, das Spannende zurückblickend war, dass meine Eltern beide in der Hospizarbeit tätig waren. Mein Vater war Vorstandsvorsitzender von dem Hospizverein in Rosenheim, wo meine Eltern leben. Und meine Mutter war Ausbilderin von Hospizbegleitern und auch selber Hospizbegleiterin. Das Lustige war, ich habe das nie wahrgenommen. Also als Jugendlicher, als junger Mann, und später dann, ich habe das zwar natürlich mitbekommen irgendwie, aber mich hat das weder interessiert, noch hätte ich damals, als ich dann auf dieses Thema gestoßen bin, noch in Erinnerung gehabt, dass das so ist. Also das war ein Thema, was mich überhaupt nicht angesprochen hat damals. Und als ich dann bei BlackBerry ausgestiegen bin, das ist der Konzern, von dem ich vorher gesprochen habe, der kanadische, da habe ich dieses Thema, ich glaube, 6 Monate später zufällig in einer Zeitschrift gelesen. Ich glaube, das war sogar eine buddhistische Zeitschrift, wo auf einer Seite ein Sterbebegleiter beschreibt, was er tut und warum er das tut, was er tut. Und dieser Artikel hat mich so mitgenommen oder so emotional berührt. Ich habe da wirklich eine Stunde lang Rotz und Wasser geweint und wusste gar nicht wieso, weil ich eigentlich keine Berührung mit dem Thema hatte. Ich hatte weder jemanden verloren oder einen Fall in der Familie oder sowas, sondern es war wirklich, also eigentlich out of the blue. Und ich habe trotzdem gemerkt, da ist eine unglaubliche Resonanz da bei mir anscheinend, weil was angeregt wird, von dem ich jetzt gar nicht weiß, warum. Aber ich wusste, ich muss mich mit dem Thema stärker beschäftigen. Habe dann meine Mutter angerufen, ihr das erzählt. Und dann sagte sie, ja klar, ich bin ja auch in der Hospizbewegung. Und da ist mir das ja tatsächlich erst wieder bewusst geworden. Also wirklich lustig, wie man verdrängen kann als Mensch. Und die hat mir dann einen Verein empfohlen in München, bei dem ich so eine Ausbildung machen kann. Habe das dann eben auch getan und habe da gemerkt, ja, das ist mein Thema. Da zieht es mich unglaublich hin. Und da spüre ich eine emotionale Verbundenheit.
Kannst du dich da noch erinnern, wie das innerlich war? Du kommst aus dieser Konzernwelt, ja, wahrscheinlich eben so viele Flüge in einem Jahr. Das Nervensystem ist wahrscheinlich immer ziemlich konstant hier oben. Es geht schnell, es geht um Entscheidungen, es geht um Wachstum und plötzlich kommt man so, ich sag mal, wumm, in eine andere Welt, ja, wo es um das Wesentliche geht, um die großen Fragen des Lebens, um die Endlichkeit, um sehr viele Dinge, die aber mit Sicherheit nichts mit der Konzernwelt zu tun haben und mit Zahlen und Fakten. Konntest du dich da schnell reinfinden, weil du eben diese Spiritualität in dir getragen hast? Oder hast du selber gemerkt, boah, ich muss jetzt auch wirklich mal so diese alte Identität, ja, und auch den Zustand meines Nervensystems, wie mein Kopf arbeitet, erstmal komplett zur Ruhe bringen, um überhaupt für das andere da zu sein? Oder war diese Hospizarbeit und Auseinandersetzung mit dem eigentlich wie, sag mal in Anführungsstrichen, auch ein bisschen die Therapie, um das andere in die Ruhe zu bringen. Wie war das für dich?
Also die Hospizarbeit kam erst ein bisschen später. Also dieses Wahrnehmen, dass mein Nervensystem am Anschlag ist, habe ich genauso gespürt damals. Ich habe am Tag meiner Freistellung, ich bin ja kurz nach meiner Kündigung dann freigestellt worden, bin ich am selben Abend noch nach Thailand geflogen. Ein guter Freund von mir hat dort eine Bungalow-Anlage gehabt und ich bin dann zu ihm gereist und war dort wirklich 6 Wochen buchstäblich eigentlich fast nur in der Hängematte gelegen, um mein Nervensystem runterzufahren. Also dieses Adrenalin-Level, was ja unglaublich hoch ist in so einer Position, auf ein normales Niveau zu bringen. Ich habe dann in diesen 6 Wochen fast nur gelesen, ab und zu mal in den Ort gegangen und Kaffee getrunken, aber nicht viel gemacht und habe da gemerkt, ich brauche diese Zeit, um eben aus diesem Machen, aus diesem Schnelllebigen, auf dieser hohen Nervenanspannung runterzukommen. Und dann war es tatsächlich für mich so, dass ich, da war die Hospizarbeit ja noch gar nicht in meinem Leben, dass ich erstmal durch verschiedene Reisen, ich habe dann bin viel gereist, war dann in Südafrika, war in Südamerika bei meinem Bruder, der dort lebt, und bin so monatelang quasi gereist und habe mir Länder angeguckt, die ich vorher noch nicht kannte und fand es unglaublich toll und habe aber irgendwann gespürt, so dieses ständige Reisen und von einem Ort zum nächsten lenkt mich so ein bisschen ab von mir selber, weil ich dann irgendwann kam dann bei mir so die Frage, ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben eigentlich? Ich habe damals gekündigt ohne einen konkreten Plan. Es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt hier raus und sondern ich gehe erstmal raus, um das Alte loszulassen. Und das war tatsächlich so eine Zeit, ich habe das im Buch auch das Tal der Tränen genannt, durch das ich gehen musste, was für mich eine unglaublich neue und schwere Erfahrung war, weil ich es nicht gewohnt war, im Leben ziellos zu sein. Also wenn man im Leben immer ein Ziel hat, als junger Mann habe ich das Ziel gehabt, Abitur zu machen, einfach zu sagen. Ja, dann haben wir die Firma gegründet, haben die erfolgreich gemacht, haben sie verkauft, nächstes Ziel erreicht. Ja, dann war ich im Konzern, gut, im Konzern hat sich die Karriere fast eher ergeben, aber auch da hat man Ziele und verfolgt diese Ziele und auf einmal stehst du so auf der Straße quasi und hast eigentlich kein Ziel mehr und bist Anfang 40 und denkst dir, was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens? Und das war nur schwer auszuhaltender Moment für mich, muss ich sagen. Das Lustige war, dass ich dann bei irgendeiner Veranstaltung neben mir jemand stand, mit dem ich ins Gespräch kam und der mir dann eigentlich von einem ähnlichen Problem geschildert hat, der auch sagte, er ist gerade irgendwie so aus dem Job raus und ist jetzt gerade so ziellos und weiß gar nicht, was er tun soll. Und das Lustige ist ja so oft im Leben, ich habe dann eine Antwort gegeben und zwar intuitiv, ohne jetzt groß nachzudenken und habe während der Antwort gemerkt, dass ich mir selber gerade eigentlich meine große Frage beantworte, was ich denn jetzt mit dieser Lehre tue. Und was ich ihm gesagt habe, das gilt auch heute für mich noch, ich habe gesagt, vielleicht ist es ja interessant, wenn man zielgerichtet ist, dann hat man ja Scheuklappen, also dann ist man ja sehr fokussiert und sieht eigentlich nicht, was links und rechts passiert. Und wenn ich jetzt diese Scheuklappen mal loslasse und eben ziellos durchs Leben laufe, dann habe ich auf einmal einen sehr breiten Blick, einen sehr weiten Blick, wo Dinge vielleicht links und rechts am Wegesrand eben in mein Blickfeld kommen, die ich sonst nie und nimmer wahrgenommen hätte. Und genauso ging es mir eben mit der Hospizarbeit später, dass eigentlich die Hospizarbeit, ich habe es ja geschildert, als junger Mann, als junger Mensch nie in meinem Fokus war, auch selbst, obwohl meine Eltern in der Hospizarbeit tätig waren. Und ich musste diese Scheuklappen loslassen und diesen breiten Blick haben, um das eben überhaupt wahrzunehmen. Und ich habe zu ihm dann gesagt, ich sehe das als große Chance, mal so eine Zeit lang, das kannst du nicht dauerhaft tun, aber eine Zeit lang mal so einen breiten Blick zu haben, um Dinge wahrzunehmen. Und wenn du dann merkst, da zieht's mich hin, dann musst du wieder fokussieren, damit du eben Dinge auch umsetzen kannst. Aber so habe ich das damals empfunden. Und durch dieses Tal der Tränen zu gehen und auch den Mut oder die Ausdauer zu haben oder das Vertrauen darauf, dass da was kommt, was mich dann anzieht, das war auch ein spannendes Learning für mich. Ich kenne viele Menschen, die erstmal aussteigen aus dem Job und ein Jahr später wieder zurückgehen in ihr altes Leben. Und ich habe so das Gefühl, das ist diese Leere nicht aushalten können oder dieses Ungewisse nicht aushalten können. Dann gehe ich lieber wieder dahin, wo ich zwar nicht glücklich war, aber zumindest weiß, was ich habe, die Sicherheit habe. Ja? Und ich glaube, da würde ich jeden nur ermuntern, wenn man durch so eine Zeit geht, dass man da das Vertrauen hat, dass man weiter durchhält und dann eben darauf hofft, dass das Richtige in Anführungszeichen, also das, was mich anzieht, wo ich eine Verbindung spüre, dann schon noch kommt. Und bei mir war das eben dann die Hospizarbeit, die mich da unglaublich angezogen hat.
Als ich dein Buch gelesen habe, diese zwei Komponenten sind mir so geblieben, ja, dieses hochgerauscht ins Vakuum. Und ich glaube, jeder, der in dieser Welt arbeitet und sich lang aufhält, kann sofort verstehen, was damit gemeint ist. Und das andere, durchs Tal der Tränen zu gehen. Ja, genau wie du sagst, ich erlebe das auch bei vielen Menschen, dass sie dann eher wieder dazu tendieren, in das Gleiche zu gehen. Ja, dann hat die Firma halt einen anderen Namen oder man kann sich an einem Faktor, der ein bisschen anders ist, sozusagen festhalten und ich sag mal in die Illusion begeben, jetzt wird alles anders. Mit dem Ausblenden, dass wir uns ja selbst immer mitnehmen, ja, und natürlich, dass nur bis zu einem gewissen Punkt sich ändern kann. Das ist etwas, was ich ganz, ganz viel sehe, auch bei meiner Arbeit mit Patientinnen und Patienten, wenn es ums Thema Burnout geht, dass die größere Angst darin liegt, oh Gott, ja, jetzt kommt die Leere, was soll ich nur tun? Oh, ich darf einfach nur sein, wie funktioniert das? Versus, ich könnte das woanders nochmal probieren. Was würdest du hier Menschen mit auf den Weg geben, die wirklich für sich merken, hey, ich bin an einem Punkt, ich bin da nicht mehr zufrieden, ich fühle auch, ja, ich zerstöre mich da bis zu einem gewissen Punkt selber. Ich habe aber Angst davor rauszugehen, weil das ist mein Vakuum, das ist meine Identität. So weiß ich, dass mein Nervensystem funktioniert, da bin ich in meinem Adrenalin-Rush und das andere, oh Gott, wer bin ich denn überhaupt, wenn ich da rausgehe? Was mache ich denn dann? Neben dem, was du gerade gesagt hast, dieses auch mal ziellos sein zu dürfen. Was sind noch Punkte, die dir damals geholfen hätte, wenn dir die jemand genannt hätte, dass das wichtig ist, um da wirklich rausgehen zu können?
Also zum einen, glaube ich, sind wir Menschen leider so gestrickt, dass das Leid groß genug sein muss, damit wir so eine Veränderung eingehen, meistens. Also das heißt, entweder der Druck ist so groß, dass ich spüre, das Leben, was ich lebe, da fehlen mir so wichtige Komponenten, die ich jetzt eben nicht integrieren kann, dass ich eben da raus muss. Oder, und das sehe ich sehr oft bei Menschen, dass Schicksalsschläge kommen, dass der Partner stirbt oder auch wenn die Eltern sterben oder man hat eine Krebsdiagnose irgendwo im Umfeld oder was auch immer. Das ist oft so ein Punkt, wo die Menschen innehalten und sagen, Moment mal, man kann ja auch mit 50 sterben und nicht nur mit 100. Und wenn das so ist, dass man eben auch vielleicht gar nicht weiß, wie viel Zeit man auch hat, dann überlegen sich die Menschen oft, na, wenn ich nur noch wenig Zeit habe vielleicht, dann möchte ich die Zeit auch sinnvoll nutzen. Und dann kommt die Frage, ja, was heißt denn sinnvoll für mich überhaupt? Also würde ich dann das, was ich jetzt tue, weiter tun? Wir hatten in der Hospizbegleiterausbildung eine tolle Übung, wo wir uns wirklich mit einer Meditation in den Zustand mal versetzt haben. Die ging über mehrere Stunden, die Meditation. wir haben jetzt eine Krebsdiagnose bekommen, die ist auch lebensbeendend und wir gehen durch diesen Prozess durch bis zum Sterben. Ja, und dieser Prozess, der dauert ein Jahr. Also wir haben uns da mal vorgestellt, stell dir mal vor, du weißt, du stirbst heute in einem Jahr. Heute ist irgendein Tag und der quasi an dem sterbe ich dann in einem Jahr. Was würdest du dann ändern in deinem Leben? Und wenn dann ganz viele Sachen kommen, viele Menschen sagen dann, ja, dann würde ich meinen Job aufgeben, würde auf Reisen gehen oder würde das machen oder würde mich mehr um, würde noch irgendein Problem lösen mit meinem Sohn, mit dem ich keinen Kontakt mehr habe oder wie auch immer. Und dann ist meine Antwort immer, ja, dann tu das doch. Du weißt doch gar nicht, ob du noch ein Jahr lebst. Also sprich, die Dinge einfach an die Hand nehmen und sich dann auch klar machen eben, was ist mir denn wirklich wichtig? Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt, dass die Menschen oft Angst haben davor, sich die Antwort zu geben, was ist ihnen wichtig, weil sie wissen, wenn sie sich die Antwort ehrlich geben, müssten sie Dinge verändern im Leben. Und wie wir vorher festgestellt haben, Veränderung ist erstmal Ungewissheit. Der Mensch strebt nach Sicherheit. Spannend ist übrigens, dass das einzig Sichere im Leben, wirklich Sichere, ja der Tod ist. Alles andere ist unsicher. Und genau das verdrängen wir. Ja, also wir hätten ja was sicher wäre, wo wir uns dran halten könnten. Aber genau das einzig Sichere verschieben wir. Aber ich glaube, dass es eben oft dieses Leid braucht. Und bei mir war das tatsächlich auch so, dass ich mich in dieser Position, wo ich ja wirklich eben fast jeden Tag auf der Welt unterwegs war, abends dann im Hotelzimmer saß oder auf einer Hotelbar saß, mir da irgendeinen Wein hinter die Binde gekippt habe, um es mal leger zu sagen, und gemerkt habe, mir fehlen ganz viele Dinge in meinem Leben, nämlich beispielsweise Freundschaften zu pflegen oder mal wandern zu gehen oder wie auch immer, also mich um mich zu kümmern sozusagen. Und wenn da der Druck groß genug wird, glaube ich, dann kommen die Menschen erst dazu und sagen, ich muss jetzt was ändern. Und dann empfehle ich den Menschen eben erstmal so eine Außenschau zu machen und zu sagen, ich katapultiere mich mal nach oben quasi gedanklich, schaue auf mein Leben runter und guck mal, was passiert da eigentlich in meinem Leben gerade? Also was lebe ich überhaupt? Bei mir war es beispielsweise so, dass ich zu 98% eben den Manager gelebt habe. Und dann war vielleicht noch 2% für alles andere übrig, was mir auch noch wichtig war, aber natürlich viel zu wenig. Ja, und dann sich auch erstmal klar zu werden, was ist mir denn wichtig? Also das Thema Werte zum Beispiel. Wie kann ich mal an meine Werte kommen? Ich habe das dann eine Übung gemacht mit 100 Werten, auf dem Tisch verteilt mit einem Coach zusammen. Wenn du die dann so liest, denkst du, ja, die Hälfte davon kann ich unterschreiben. Spannend wird es dann, wenn du dann anfängst zu priorisieren und überlegst, na gut, Freiheit und Sicherheit ist mir beides wichtig, aber was ist mir denn wichtiger? Also wie priorisiere ich die beiden Sachen denn? Und dann kommst du vielleicht zu einem Punkt, wo du sagst, okay, das sind meine 10, 15 Werte, die mir wichtig sind. Und aus meiner Erfahrung, und das versuche ich in dem Buch auch zu beschreiben, zeige ich dann eben, dass man aus diesen Werten dann etwas ableiten kann, was ich Qualitäten nenne, die man im Leben dauerhaft lebt. Und da muss ich ganz vielleicht einen ganz kurzen Exkurs machen, weil viele Menschen ja nach Zielen leben. Wir hatten ja vorher auch gerade dieses Ziellos diskutiert und viele Menschen nehmen sich Ziele vor und glauben, wenn sie das Ziel erreicht haben, dann ist alles gut. Ich nenne es in dem Buch Golden Gate Syndrom, dass du quasi ein goldenes Tor vor dir siehst und denkst dir, wenn ich da durchgehe, wenn ich meine Familie gegründet habe oder wenn ich mein Haus gebaut habe oder wenn ich den Job bekommen habe, dann ist alles gut. Und dann laufen sie durch dieses goldene Tor durch und merken dann, da kommt vielleicht so ein Adrenalin-Rush, kurzer, ein Dopamin-Rausch quasi, aber der nimmt relativ schnell wieder ab. Und sie merken dann nach wenigen Wochen, Monaten manchmal, dass sie eigentlich wieder am gleichen Punkt sind wie vorher. Und deswegen ist mein Rat, solche Ziele und solche Zielerreichungen nicht mit der Hoffnung zu verknüpfen, dass es eben irgendwie mich glücklich macht oder mich langfristig zufrieden macht, sondern ich glaube, die Zufriedenheit kommt daher, dass wir die Dinge, die uns wichtig sind, dauerhaft leben. Und das müssen dann Dinge sein, die eben nicht erreichbar sind, im Sinne von abgehakt, jetzt habe ich es geschafft, sondern eben Qualitäten wie zum Beispiel die Beschäftigung mit dem Sterben, mit dem Tod, die Hospizarbeit, die ich jetzt ja eben für mich entdeckt habe, das ist eine der Qualitäten, die ich für mich definiert habe, die kann ich ja bis zu meinem Lebensende machen. Und ich merke, dass mir die Beschäftigung damit gut tut und dass die zu einem zufriedenen Leben beiträgt. Und deswegen ist mein Rat an die Menschen, sich diese Qualitäten vielleicht aus den Werten heraus zu erarbeiten und dann zu versuchen, diese Qualitäten eben alle, nicht alle gleichmäßig verteilt, aber alle irgendwie zu leben. Natürlich gibt es Phasen, wo man für den Job beispielsweise dann eben mehr Zeit verbraucht und dann gibt es weniger Zeit für alle anderen Dinge. Aber wenn es dann so eine 98-2%-Regelung ist, wie die ich vorher beschrieben habe, dann wird es eben ungesund, glaube ich.
Was ich da besonders bemerkenswert finde, ist dieses Thema von Werten wirklich in Qualitäten zu gehen. Weil das ist auch meine Erfahrung, Werte sind oft so abstrakt. Ja, Freiheit ist ein Wert für mich. Hä? Aber dann bin ich trotzdem 250 Tage im Flugzeug. Wie funktioniert das? Ja, um dann wirklich zu sagen, wie kann das eine Lebensqualität werden? Wie kann das ein konstanter Faktor sein? Und ich glaube, genauso ist ja das Thema Tod für uns oft. Ich weiß nicht, ob es was Abstraktes ist oder einfach was wir so gerne wegschieben, weil wie du sagst, wir alle wissen, wir werden sterben. Wir alle sind betroffen, wenn wir in unserem Umfeld vielleicht auch im weiteren Umfeld oder auch einfach medial mitbekommen, oh, eine junge Person ist verstorben oder wurde jemand aus dem Leben gerissen. Wir wissen, das kann uns auch passieren und trotzdem begeben wir uns da rein und sagen, ja, aber ich muss ja auch meine Familie versorgen, deshalb arbeite ich viel. Wenn ich das geschafft habe, dann kann ich früher in Rente gehen und so weiter. Was ist da deine Erfahrung? Warum ziehen wir das so auseinander? Warum nehmen wir den Tod, der so natürlich ist, der so klar passieren wird, der ständig um uns herum stattfindet, warum drücken wir den so von uns weg? Ist das eine Angst, sich damit auseinanderzusetzen? Ist das, wenn wir das wirklich für uns leben würden, eben dieser Hebel, den du gerade genannt hast, dann müssen wir ja Dinge ändern, also diese Konsequenz, die wir daraus ziehen müssten? Oder warum ist das etwas, was wir Menschen erleben und sagen, oh ja, das ist furchtbar, aber ich mache schnell weiter mit dem, was ich mache?
Ja, vielleicht ist es beides, was du beschrieben hast. Und vielleicht kommt noch eine Sache dazu. Und das ist so ein bisschen, dass wir natürlich als Menschen, als evolutionäre Wesen auf Überleben getrimmt sind. Mhm. Und unser ganzes System sozusagen ja darauf ausgerichtet ist, zu überleben. Und der Tod ja dann das Ende des Systems erstmal, also des körperlichen Systems bedeutet. Und deswegen glaube ich, dass unser Hirn und unser Reptiliengehirn, was ja wohl schon sehr alt ist, da eben genau eigentlich nur so programmiert ist, ich muss überleben. Und zwar koste es, was es wolle. Und deswegen ist allein schon der Gedanke an dieses Nicht-Überleben wahrscheinlich schmerzhaft. Und wahrscheinlich versucht man es deswegen schon abzulehnen und sich nicht damit zu beschäftigen. Ich versuche eigentlich gar nicht so sehr zu erforschen, warum die Menschen Angst vor dem Thema haben, sondern eher ihnen die Vorteile aufzuzeigen, die die Beschäftigung mit dem Sterben hat. Und da sehe ich zwei große Vorteile darin. Der erste Vorteil ist der, das hatte ich vorher schon mal angedeutet, dass eine begrenzte Zeit oder jedes begrenzte Gut erstmal an Wert gewinnt. Mhm. Wenn ich weiß, ich habe eine begrenzte Zeit auf dieser Erde und das ist ja so der Unterschied zu vielen anderen Dingen, da wissen wir nur nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber es ist definitiv begrenzt, dann nimmt diese Zeit an Wert zu und dann mache ich mir vielleicht eher Gedanken darüber, das war diese Übung vorher, stell dir vor, du stirbst in einem Jahr, dann hast du eine begrenzte Zeit, was ist mir denn wichtig in dieser Zeit? Also was sind wirklich die wichtigen Dinge, um die es bei mir im Leben geht? Ja, das ist der eine Mehrwert sozusagen, den ich übrigens immer wieder auch habe, wenn ich zu dem Sterbenden gehe, jede Woche als Hospizbegleiter. Heute Nachmittag gehe ich auch wieder zu einem meiner Patienten, um mich nochmal zu rekalibrieren und zu sagen, ja, okay, ich sehe jetzt gerade hier, das Sterben ist jetzt gerade real für mich, nicht nur eine Theorie, sondern das sehe ich hier. Um was geht's denn wirklich im Leben? Ich habe eine Geschichte in dem Buch auch erzählt, wenn ich zu meiner Freundin damals in Bern zurückgekommen bin von der Sterbebegleitung und die hat mich dann empfangen und hat gesagt, du hast irgendwie, den Müll nicht runtergebracht oder hast das Klo nicht gewischt oder so. Dann habe ich sie umarmt, habe gesagt, ich liebe dich und habe sie geküsst in dem Moment, ja, weil mir so klar war, was ist wirklich wichtig, um was geht's gerade. Und diese Fähigkeit hätte ich aber nicht dauerhaft, sondern die hatte ich halt dann, wenn ich von so einem Hospizpatienten kam. Sonst hätte ich vielleicht mit der einen Streit begonnen darüber, dass ich das doch letzte Woche gemacht hätte oder was auch immer, ja. Und ich finde, diese Beschäftigung mit dem Tod gibt einem so eine klare Sicht, was ist wirklich wichtig im Leben. Das ist das eine. Und das zweite, das hat auch damit zu tun, ist, es gab einen Schriftsteller in den 70er Jahren, der hieß Carlos Castaneda. Der hat mal geschrieben in einem Buch, der Tod sitzt auf deiner linken Schulter. Und damit meinte er quasi, dass immer, wenn ich irgendeine Herausforderung sehe, ein Problem habe oder irgendwie was wo andecke, mit einer Person ein Problem habe oder wie auch immer, schaue ich auf meine linke Schulter, schaue dem Tod in die Augen und frage mich dann, ist dieses Problem noch relevant im Angesicht des Todes? Und auch da geht es mir so, dass wenn ich diese Hospizbegleitung eben durchführe und wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, dass dann viele so kleine Probleme, die wir im Leben haben, wir einfach wieder in Perspektive bringen, also in Relation bringen. Ja? Wir regen uns ja oft über Dinge auf, die, wenn man dann wieder aus dieser Emotion raus ist, sagt, was habe ich mich jetzt da so aufgeregt drüber? Und da kann, glaube ich, der Tod ein guter Lehrmeister sein und mir eben helfen dabei, die Dinge in richtige Relation zu bringen.
Ich kann mich da auch an Situationen erinnern, wenn ich in Interviews gefragt werde, was ist denn Erfolg für Sie, Frau Dr. Scharfenberg? Sie machen ja so viel in Ihrem Leben. Wenn ich dann auch sage, wissen Sie was, wenn ich heute Abend sterbe, dass ich vorher noch denken kann, ich habe ein echt gutes Leben gehabt, ich habe alles gemacht, was ich will, dann wird es meistens auch erstmal recht ruhig. Weil die Leute meistens an finanzielle Ziele denken und. Und das darf ja natürlich auch mit reinspielen. Aber ich finde auch, sich wirklich mit dem Thema so klar beschäftigen und nicht nur, ja, wenn es dann so existenziell bei uns im Umkreis ist, sondern wirklich dieses, hey, es kann jederzeit vorbei sein. Und da finde ich das Beispiel schön mit der linken Schulter, ne, wirklich sagen, okay, es ist immer dabei und das ist ja auch nicht schlimm erstmal in dem Sinne. Ja, schlimm ist ja nur, wenn wir eine Angst davor entwickeln oder genau wie du sagst, ja, in den Fokus kommen, shit, jetzt ist mein Leben vorbei und ich habe eigentlich gar nicht das gemacht, was ich machen wollte. Das sind natürlich die Punkte.
Deswegen heißt das Buch auch im Angesicht des Lebens, weil die Idee ja die ist, die Menschen eben schon dazu zu bringen, bevor sie vom Leben dazu gezwungen werden. Also wenn der Tod mal vor der Tür steht, wenn ich weiß, ich werde jetzt bald sterben, dann gibt es eben oft nicht mehr die Möglichkeit, Dinge zu ändern. Aber im Angesicht des Lebens, wenn ich mich diesem Thema eben schon vorher annehme, dann habe ich ja noch die Wahl, habe noch die Möglichkeit, Dinge eben in meinem Leben anzupassen und zu ändern. Und da gibt es eine schöne Übung, und das ist die Sterbebettübung, dass man sich quasi imaginär auf sein Sterbebett nach vorne denkt und idealerweise mit 90 oder mit 100 dann auf dem Sterbebett liegt und da liegt und sich vorstellt, auf sein Leben zurückblickt und sich überlegt, was hätte denn in meinem Leben eine Rolle spielen müssen? Welche Qualitäten hätten denn da eine Rolle spielen müssen, damit ich jetzt mit 90 oder mit 100 in Frieden loslassen und gehen kann? Und ich glaube, diese Qualität, wenn man es schafft, sich da wirklich reinzufühlen, nicht nur reinzudenken, sondern auch reinzufühlen, dann kriegt man vielleicht die Idee, was sind so die wichtigen Dinge in meinem Leben und was möchte ich nicht vermissen? Und da gehört eben selten dazu, also ich muss jetzt nochmal 5 Millionen extra verdienen oder 1 Million extra haben, ja, sondern da gehören meistens andere Qualitäten dazu. Und wenn man die dann findet über diese Übung, dann kann man sich ja wieder zurück ins Jetzt katapultieren und sagen, okay, wie kann ich die jetzt integrieren in mein Leben? Wie kann ich Platz schaffen? Wie kann ich vielleicht andere Sachen loslassen, alte Zöpfe abschneiden, um Platz für diese Dinge zu schaffen, die mir wichtig sind und vielleicht die loszulassen, die mir nur vermeintlich wichtig sind oder wo ich Anerkennung von der Gesellschaft kriege oder von meiner Familie bekomme. Ist ja ein Riesenproblem, gerade für erfolgreiche Menschen. Die kriegen ja nur Anerkennung. Also du bist erfolgreich, hast irgendwas erreicht, hast viel Geld, hast viel Anerkennung. Du wirst ja ständig nur bestätigt. Aber dann mal innezuhalten und zu sagen, ja, ist ja schön, dass ihr das so toll findet, aber bin ich selber damit zufrieden? Also ist es für mich auch das Richtige? Das ist, glaube ich, der erste Schritt, den man machen muss, um aus dieser Tretmühle rauszukommen.
Ja. Und vor allem dieses Verständnis, ich bekomme ja gar nicht ich die Anerkennung, sondern meine äußere Fassade. Na, weil das ist ja genau das Problem. Was ist, wenn diese Fassade bröckelt, wenn ich nicht mehr die erfolgreiche Super-Powerfrau bin, sondern wenn ich mal so bin, wie ich jetzt sein möchte, kommt das dann auch noch oder nicht? Und was passiert dann?
Also das ist eine super spannende Frage. Ich hatte mal die Chance, Kevin Spacey kennenzulernen, und zwar kurz vor seinem Skandal damals. Und dann kam der Skandal und wir haben danach nochmal eine Videokonferenz gemacht mit ihm. Und ich glaube, ein Jahr, nachdem der Skandal quasi dann aufkam. Und da hat er ganz spannend und auch sehr authentisch, fand ich jetzt, geschildert, dass er genau mit dieser Situation konfrontiert war, sich die Frage zu stellen, wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr der erfolgreiche, von allen geliebte Hollywood-Star bin? Wenn das wegfällt quasi, was bleibt dann übrig? Also was ist Kevin Spacey ohne diesen Teil? Und das ist eine spannende Frage, die man sich, glaube ich, oft stellen kann, gerade wenn man eben sehr erfolgreich ist und wenn man sehr stark von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Was passiert, wenn das wegfällt? Ich hatte mal einen Vorstand bei der Münchner Rückversicherung, der ist mit 65, an seinem 65. Geburtstag, ist der auf den Innenräumlichkeiten des Büros zusammengebrochen, hat einen Herzinfarkt gehabt, weil er wusste, er ist ab morgen in Rente und konnte sich nicht vorstellen, wie seine Person weiterleben kann, wenn diese Rolle wegfällt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da eben ein bisschen tiefer geht und mal schaut, was ist denn noch so im Markus drin, als jetzt nur dieser Manager, der natürlich die Anerkennung auch genießt und den ganzen Fame und so weiter von außen und auch die Anerkennung eben da wahrnimmt und genießt. Was kann denn dann noch sein? Und was kann vielleicht auch von innen kommen? Also welche Anerkennung kann ich mir denn selber geben, die mich ein bisschen freier macht und ein bisschen unabhängiger macht von dem, wie ich außen wahrgenommen werde?
Absolut. Ist ein Riesenthema. Also ich habe auch oft Patienten vor mir sitzen, die dann schon selber oft sagen, oh, das ist mir ganz peinlich, das zuzugeben. Aber ich gehe jetzt nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr in den Ruhestand und ich habe da ein Riesenthema mit. Kann ich nicht einfach weiterarbeiten? Und da fließen dann oft auch wirklich Tränen, ja, weil so viel dann geht und so eine Angst da ist, werde ich noch geliebt, geschätzt, wer bin ich denn, ja, wenn das alles wegfällt? Also ist ein großes, großes Thema. Und ich würde aber gern trotzdem da ein bisschen abbiegen und mal hören, Markus, wie war denn deine erste Sterbebegleitung, die du gemacht hast für dich?
Ja, die war extrem. Also die war auch ziemlich krass, muss ich sagen, weil ich damals eine Frau vorgestellt worden bin, in einem Pflegeheim war das. Das war während meinem Praktikum, also wir mussten während der Ausbildung ein Praktikum machen. Und das war eine 92-jährige Frau, glaube ich, damals, die schwer dement war, also Endstadium Demenz. Und die hat mir dann die Pflegekraft vorgestellt und ich ist dann wieder, hat das Zimmer wieder verlassen. Ich war alleine dann mit ihr und dann schaut mich diese 92-jährige Frau an und sagt, bitte erschießen Sie mich. Und sagt das nicht nur einmal, sondern 10-mal hintereinander. Und natürlich konnte ich mit ihr jetzt nicht in ein Gespräch gehen. Durch die Demenz konnte ich jetzt kein normales Gespräch führen. Ich habe dann versucht, ihr klarzumachen, dass ich das weder kann noch will. Aber diese Verlorenheit und dieser Wunsch, quasi endlich diesen Zustand, in dem sie sich befand, zu beenden, der hat mich schon unglaublich berührt, muss ich sagen. Und ich habe die Frau dann 3 Monate begleitet, bis sie gestorben ist. Und am Schluss dieser Begleitung konnte sie dann überhaupt nicht mehr sprechen. Sie war dann auch in so einem Schlafwachzustand, also hat dann eigentlich gar nicht mehr wirklich kommunizieren können, lag da noch und hat dann so dieses auch diese Röchelatmung gehabt. Und ich bin dann neben ihr im Bett gesessen und habe irgendwann mir gedacht, jetzt die schläft ja eigentlich, was mache ich hier eigentlich? Also bringt es überhaupt was, dass ich hier bin? Und habe gespürt, doch, das bringt was. Also die spürt meine Anwesenheit, die spürt diese Präsenz, die ich jetzt hier habe. Und das ist gut für sie. Und habe gemerkt, da passiert ganz viel Austausch, auch ein Energieaustausch, sage ich mal, der nicht verbal ist, sondern der eben anderweitig stattfindet. Und das war für mich ein unglaublich spannender Prozess. Und deswegen finde ich auch den Namen unseres Hospizvereins so toll. Der heißt nämlich Dasein. Also unser Verein heißt Dasein. Und mir ist klar geworden, und das war eine sehr konträre Erfahrung zu der des Unternehmers, dass allein Dasein, Präsentsein eine Qualität ist. Also als Unternehmer unternehme ich ja, das sage ich ja, nur hier sitzen bringt überhaupt nichts, ich muss was tun. Unternehmertum heißt es ja auch. Als Sterbebegleiter kommt man an den Punkt, wo man spürt, allein die Präsenz, das Dasein eben hat auch einen Wert, und zwar einen sehr großen Wert. Und das war eine unglaublich berührende Erfahrung für mich damals.
Danke fürs Teilen. Gerne. Wie lebst du diese Dualität heute in dem Sinne, dass du so bewusst sozusagen zu Sterbenden gehst, dort Zeit verbringst, diese Präsenz ja wirklich mitbringst und zeitgleich aber auch dein Leben ja und das Angesicht des Lebens sozusagen für dich selber umzusetzen. Wie funktioniert das?
Also zum einen funktioniert es, indem ich mir für mich eben 5 Qualitäten definiert habe, die ich im Buch auch beschreibe und versuche, die auch im Buch so ein bisschen zu verallgemeinern, dass sie vielleicht für einen größeren Leserkreis dann auch relevant sein können, die für mich wichtig sind, die ich aus diesem Prozess eben rausgearbeitet habe für mich und die für mich wie so eine Art, ich habe früher mal gesagt, wie eine Pizza, die verschiedene Stücke hat quasi, die diese Qualitäten verbinden. Inzwischen würde ich eher sagen, es sind Zutaten eines Kuchens, weil sie sich sehr stark vermengen miteinander. Also es sind keine separaten Teile, sondern es ist eigentlich quasi, es gibt 5 Zutaten und die machen den Kuchen des Lebens aus, wenn man so will. Und das Einzige, was ich quasi, wo ich achtsam sein muss und wo ich aufpassen muss, ist, dass keine davon verschwindet. Also wenn ich merke, eine der Qualitäten fällt hinten runter und ich habe sozusagen viel zu wenig Präsenz in diesem Bereich, dann versuche ich die wieder zurückzuholen und versuche eben Raum zu schaffen. Natürlich gibt es Momente, wo ich als Unternehmer, ich würde es auch sagen, mal 80-90% meiner Zeit als Unternehmer unterwegs bin, weil es gerade eine Finanzierungsrunde zu schließen gibt oder gerade eben eine schwierige Phase im Unternehmen ist, dann ist es auch okay, wenn das temporär ist. Wenn ich aber merke, dass mein Leben quasi so bleibt und ich spüre, dass die anderen Qualitäten eben keinen Platz haben, dann muss ich was ändern. Dann muss ich Raum schaffen dafür und muss eben diesen 5 Qualitäten für mich den Platz geben, den sie in meinem Leben verdient haben. Und das mache ich dann, versuche ich sehr bewusst zu regeln und zu regulieren quasi und versuche da sehr bewusst drauf zu gucken, weil genau das mir früher passiert ist. Also wenn du mit 98% deiner Tätigkeit eben Manager bist, dann weißt du, da ist nicht mehr viel Platz für alles andere.
Was sind deine 5 Qualitäten?
Also die erste Qualität ist Gemeinschaft. Und wenn ich das jetzt ein bisschen verallgemeinern würde, würde ich sagen, da geht es um soziale Kontakte, die pflegen, die bewusst auch eingehen. Für mich ist Gemeinschaft noch ein bisschen mehr, nämlich auch das Thema, wie können wir künftig zusammenleben. Also ist sozusagen so die klassische Familie, die alleine zu Hause in einer 2-Zimmer-Wohnung in München lebt, ist das so das Modell der Zukunft? Oder könnte es auch Modelle geben, wo vielleicht viele Menschen gemeinsam so in Gemeinschaften, die es heute auch schon gibt, es gibt über mehrere tausend Gemeinschaften in Europa, vielleicht mit 50 oder 100 Menschen in verschiedenen Generationen auch an einem Ort leben und vielleicht sogar gemeinsam ein Projekt umsetzen. Also nicht nur gemeinsam leben, sondern auch gemeinsam arbeiten, wenn man das so bezeichnen möchte. Das ist ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige und mit dem, wo ich merke, dass mir diese Gemeinschaft eben ja Zufriedenheit gibt und der Austausch mit anderen Menschen. Da gibt es auch viele Wissenschaftsveröffentlichungen ja dazu, dass die ältesten Menschen der Welt beispielsweise die sind, die besten sozialen Netze haben und sozial eingebunden sind und so weiter. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der eben übrigens als Manager einem oft völlig verloren geht. Ja, also ich bin da wirklich, habe mich so allein gefühlt in der Zeit, kann man sich gar nicht vorstellen. Das zweite, das nenne ich neugierig bleiben. Und ich, für mich ist nenne ich den Wert Reisen, aber eigentlich übergeordnet geht es um Neugier. Also sprich, ich versuche bis ins hohe Alter, wenn mir das gelingt, eine gewisse Neugier an den Tag zu legen und quasi bestimmt, also eingefahrene Gewohnheiten zu hinterfragen, zu versuchen, neue Dinge zu entdecken in meinem Leben und eben neugierig zu bleiben, so wie das Kinder eigentlich ja von Haus aus schon sind. Weil auch da gibt es ja Studien dazu, man eben weiß, dass das Gehirn durchaus bis ins hohe Alter flexibel bleiben kann. Das passiert nur nicht dann, wenn ich natürlich jeden Tag zum gleichen Bäcker gehe, jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit fahre und jeden Tag mit den gleichen Menschen spreche. Ja, das heißt, ich muss aus meiner Komfortzone raus und muss versuchen, mal irgendwo hinzureisen, beispielsweise in ein Land, wo ich noch nie war, und auf einmal fremde Kulturen, fremde Menschen, fremde Ansichten wahrzunehmen, die mich vielleicht inspirieren, dazu eben auch Dinge in meinem Leben zu ändern. Ja, also dieses neugierig bleiben ist bei mir mit Reisen stark verbunden, aber kann man sicher auch mit anderen Dingen sicherstellen. Das dritte Thema ist bei mir die Hospizarbeit, also eben die Beschäftigung mit dem Tod. Auch die würde ich jedem ans Herz legen, jetzt nicht unbedingt Sterbebegleiter zu werden, das ist nicht für jeden was, aber allein eben sich mit dem Thema beschäftigen, die Gründe und auch die Benefits daraus habe ich ja vorher schon genannt. Der vierte Punkt ist bei mir sinnvoll arbeiten. Das ist bei mir Unternehmertum jetzt speziell, sinnvolles Unternehmertum. Ich glaube grundsätzlich, dass jeder Mensch das Gefühl haben sollte, eine sinnvolle Arbeit zu tun. Auch da gibt es Studien, die ja nachweisen, dass wenn man das Gefühl hat, was Sinnvolles zu machen, man viel zufriedener und viel glücklicher in seinem Leben ist. Und mir geht es da immer darum, den Menschen zu sagen, es geht um deinen Sinn. Also es geht nicht darum, was die Gesellschaft als sinnvoll erachtet. Also ich muss jetzt nicht zu Greenpeace gehen, weil alle sagen, ja, Umweltschutz ist wichtig, sondern ich muss das tun, wo es mich emotional hinzieht. Also wenn ich eine emotionale Verbindung zu Verbrennermotoren habe, dann würde ich das tun. Ja, wirklich. Das ist immer so das krasse Gegenbeispiel. Aber ich sage den Menschen, auch gerade jungen Menschen, immer versucht zu gucken, wo zieht dein Herz oder deine Emotion hin? Wo spürst du eine emotionale Verbundenheit? Weil dann, glaube ich, hat man deutlich mehr Spaß an der Arbeit und hat auch eben durch diesen Sinn auch deutlich mehr Zufriedenheit im Leben. Und der letzte Punkt, der fünfte Punkt, der ist ein bisschen erklärungsbedürftig, weil der überschrieben ist mit Liebe. Und Liebe natürlich ein Wort ist, was man unglaublich in vielen verschiedenen Facetten verwenden kann. Ich meine damit nicht nur die partnerschaftliche Liebe, sondern die Liebe eigentlich als Haltung. Und ich habe versucht, in dem Buch das mal zu umschreiben, weil man ja oft, wenn man über Liebe spricht, ist ja die Frage, was ist Liebe genau? Ist es ein Gefühl, das einfach auf einmal kommt? Oder ich glaube, es ist eher eine Haltung dem Leben gegenüber, den Menschen gegenüber. Und ich habe das umschrieben mit dem Wort wohlwollend, eine wohlwollende Haltung quasi. Ja, also ich versuche immer mehr oder immer wieder bewusst in so eine wohlwollende Haltung gegenüber allem, auch mir selber übrigens, zu kommen und nenne das Liebe. Also glaube, dass das sozusagen für mich die beste Umschreibung quasi von dem Gefühl Liebe ist, weil ich eben spüre, dass wenn diese Qualität in deinem Leben ist, ja, das auch unglaublich zu dieser Zufriedenheit, zu dieser Ausgeglichenheit auch beiträgt.
Das hört sich nach einem guten Kuchen an, muss ich sagen.
Der schmeckt, also der ist ja nie fertig. Das ist auch noch eine wichtige Erkenntnis, dass ich auch in dem Buch ja nicht den Anspruch habe, jetzt zu sagen, ich weiß genau, wie die Zutaten des Kuchens sind, sondern ich versuche einfach nur Inspiration zu geben und Menschen anzuregen, ihren eigenen Kuchen zu backen. Und dieser Kuchen ist auch nie fertig, glaube ich. Ich glaube, dieser Wunsch, irgendwann mal anzukommen und dann zu sagen, jetzt ist alles so, wie es ist und jetzt bleibt es so, ist, glaube ich, Utopie. Das Leben ist immer Veränderung. Wir sind ständig auf dem Weg bis zum Sterben, bis zum Tod. Wenn wir dann sterben, im Tod sind wir angekommen. Aber bis dahin, glaube ich, ist es eine Reise.
Und wir alle wissen, dass ja eigentlich der Teig besser schmeckt als der fertige Kuchen. Ne? Von dem her.
Auch das.
Sind wir wieder
auch das,
bei den gelebten Qualitäten.
Genau, so ist es. Ja.
Ich habe noch eine Frage an dich, die mich total interessiert zum Abschluss. Und das ist, wir haben jetzt schon über dein Buch gesprochen. Ich habe natürlich eingangs auch erwähnt, dass du da ja eine ganz spannende Komponente in die Welt bringst. Aber mich würde natürlich interessieren, wie kam es für dich dazu, ein Buch zu schreiben und für wen ist dieses Buch auch gedacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir auch viel Gedanken gemacht, für wen das Buch gedacht ist und hatte ursprünglich eigentlich, und das war auch die Inspiration zu dem Buch, so Menschen im Blick, die vielleicht zwischen 40 und 50 sind, die im Leben schon die Sachen erreicht haben, die sie sich vorgenommen haben oder auch nicht oder auch merken, okay, das werde ich nicht mehr erreichen in diesem Leben, aber eine bestimmte Reifegrad sozusagen erreicht haben und trotzdem spüren, obwohl ich eigentlich alles erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe, spüre ich trotzdem, so eine wirkliche Zufriedenheit hat sich nicht eingestellt in meinem Leben. Und das sozusagen ist eine Zielgruppe, die ich inspirieren möchte, eben diesen Weg zu gehen, sich mal rauszuziehen aus diesem Leben, mal zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig und lebe ich diese Sachen, die mir wichtig sind. Aber ich habe festgestellt, auch gerade in Gesprächen mit jungen Menschen, dass auch Studenten oder junge Menschen eben sich ja auch die Frage stellen, wie lebe ich denn ein zufriedenes Leben? Jetzt glaube ich nicht, dass man mit dem Buch alle Erfahrungen vorwegnehmen kann. Ich glaube, Menschen müssen auch Erfahrungen selbst machen, um auch zu spüren, wie sich das anfühlt. Also rein kognitiv was zu verstehen, reicht ja nicht aus. Ich muss es ja auch erleben. Trotzdem glaube ich, dass sowas eben so ein bisschen Inspiration liefern kann, von vornherein schon, wenn man in sein Leben geht, mit diesem Gedanken, okay, es geht wirklich darum, was ist mir wichtig, die Sachen muss ich raus oder möchte ich rausfinden und vielleicht dann in meinem Leben irgendwie einbauen, dass man das eben schon in frühen Jahren schafft. Und der Grund, wieso ich das Buch geschrieben habe, war, dass ich diese Gespräche, von denen ich gerade berichtet habe, mit solchen Managern zum Beispiel, die erfolgreich schon sind oder mit jungen Menschen, immer wieder geführt habe und die eigentlich immer ähnlich abliefen. Und ich mir irgendwann gedacht habe, also ich kann jetzt ja nicht tausende dieser Gespräche führen. Wieso schreibe ich nicht ein Buch, wo alles drinsteht, was in diesen Gesprächen vorkommt? Und dann quasi wie bei Software, die man ja auch multiplizieren kann beliebig, kann ich so ein Buch ja auch beliebig oft drucken und dann vielleicht noch mehr Menschen erreichen und noch mehr Menschen damit inspirieren.
Und ich kann dir sagen, ich hatte ja die Ehre, das Buch schon lesen zu können. An alle Hörerinnen und Hörer, es lohnt sich wirklich. Es ist sehr schön geschrieben. Es sind natürlich tiefgehende Themen, aber was mich besonders begeistert hat, dass du die, ja, wie hier im Interview letztendlich auch, in das Leben integrieren kannst. Ja, es ist nicht so harter Brocken, oh Gott, da muss ich jetzt mal mir eine riesen Auszeit nehmen und das ist schwer zu verdauen, sondern es ist wirklich auf einem Niveau, was tief geht, aber was zeitgleich umsetzbar ist. Und das finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Buch geworden.
Vielen Dank. Ja, und es soll übrigens kein Ratgeber sein, das war uns auch ganz wichtig, sondern es soll eben eine Inspiration sein, eine Geschichte sein, aus der sich der ein oder andere vielleicht den ein oder anderen inspirativen Input rauszieht und dann die eigenen Schlüsse zieht. Und ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, das versuche ich in dem Buch auch klar rüberzubringen. Aber eben, ich habe das immer sehr genossen, auch wenn ich Bücher lese, mir die Dinge rauszuziehen, die mich ansprechen, wo ich eine Resonanz spüre und die dann für mein Leben zu verwenden.
Wir Menschen lieben einfach Geschichten, ne? Wie früher am Lagerfeuer, wenn wir das mitnehmen. Ja. Mensch, Markus, ich könnte noch ewig mit dir weiterreden. Das ist so ein spannendes Thema. Vielen Dank für diesen tollen Input, diese Tiefe da drin. Und was ich zum Abschluss des Gesprächs immer noch mache, ist dir eine Frage stellen, die ein anderer Interviewgast für dich dagelassen hat, ohne zu wissen, wem ich sie stelle. Aber sie passt wirklich sehr gut zu dir. Und die würde ich dir gerne in den Raum geben. Meine Intention dazu ist immer, was passiert, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer sich irgendwo treffen, Smalltalk schon lang vorbei ist, wo man sich die wirklich spannenden Fragen stellt. Und die Person hat für dich dagelassen, wenn du die Möglichkeit hättest, eine neue Welt zu schaffen, und welche drei Dinge oder drei Spezien würdest du als erstes erschaffen? Die Voraussetzung ist, dass auf dieser Welt Frieden besteht. Alles ist möglich.
Also Spezien im Sinne von Menschen, Tiere,
Lebewesen,
Pflanzen.
Menschen oder welche drei Dinge würde es in dieser Welt geben? Ja, wenn du jetzt sagst, ähnlich wie du es mit deinen Communities beschrieben hast, hey, ich könnte das jetzt kreieren, darf da was erschaffen. Welche drei Dinge wären absolut wichtig? Vorausgesetzt natürlich ist es friedlich.
Also ich glaube ganz ehrlich, dass wir das genauso getan haben. Also ich glaube, dass wir als göttliche Wesen und diese Welt, wie wir sie hier sehen, kreiert haben und geschaffen haben. Und ich glaube, diese Idee einer friedlichen Welt, also quasi alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und wo alles toll ist und alles schön ist und alles ist rosa und alles ist eingebettet, die ist, glaube ich, eine Utopie, die auch gar nicht so spannend ist. Also wenn man sich überlegt, man würde in einer Welt leben, wo alles nur Einheit ist und alles nur schön ist, ich glaube, dass es da irgendwo einen Punkt gibt, wo wir als Menschen dann vielleicht auch sagen, uns fehlt die Herausforderung. Was würden wir denn noch verändern? Was wollen wir denn dann noch tun? Was ist denn dann sozusagen noch eine Aufgabe, die wir haben? Und deswegen glaube ich, geht es für mich gar nicht so sehr darum, so eine Welt zu schaffen, die du gerade beschrieben hast, so eine utopische, sondern eher um die Frage quasi, wie kann ich die Erfahrungen, die ich auf dieser Welt hier mache, wie kann ich die eben machen? Weil ich glaube, Erfahrungen sind erstmal neutral. Also wir beurteilen die ja dann immer als schlecht oder als gut. Aber Erfahrungen sind erstmal Erfahrungen. Ich vergleiche das immer mit einem Beispiel, wenn ich das noch kurz sagen darf. Wenn du mir sagen würdest, du kannst mal einen Tag in den Körper eines Obdachlosen schlüpfen und einen Tag so denken und so spüren und so fühlen und so leben wie ein Obdachloser, würde ich das tun. Jetzt, wenn wir glauben, wie die Buddhisten das ja tun, dass wir viele, viele Leben haben, viele Tausende von Leben vielleicht haben, vielleicht ist es dann auch mal spannend, ein Leben mal als Obdachloser zu leben. Ja, wenn ich einen Tag in meinem Leben dafür verwenden würde, kann ich ja bei 50.000 Leben auch ein Leben mal dafür verwenden. Und deswegen, glaube ich, geht es für mich darum, auf dieser Welt Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, dass diese Utopie, die du vorher beschrieben hast, alles ist schön, überall ist Frieden und alles ist rosa, langfristig nicht die Erfüllung ist. Der Weg dahin ist sozusagen, der Weg ist das Ziel. Ja, das Ziel dann erreicht zu haben, glaube ich, bringt uns nicht weiter, sondern wir sind auf dem Weg dahin und das ist ein unglaublich spannender Weg und da möchte ich dazu beitragen, dass wir vielleicht irgendwann mal in die richtige Richtung zumindest laufen.
Und was wären dann drei Dinge, die wir alle mit auf dem Weg sozusagen machen könnten?
Also ich glaube, was gut wäre, wenn wir diese Qualität von Liebe, die ich vorher beschrieben habe, kultivieren. Also wenn wir uns alle immer wieder versuchen, diesen wohlwollenden Blick auf die Menschen, auf die Welt, auf uns selber zu schenken. Ich glaube, das würde helfen. Ich glaube, das Zweite, was uns Menschen oft fehlt und was ich auch vielen Managern sage, ist das Thema Selbstreflexion, glaube ich, ist super wichtig. Also mich selber zu reflektieren, selber wahrzunehmen, was passiert bei mir gerade. Also wenn ich ärgerlich wäre, schaffe ich es eben, diesen Ärger wahrzunehmen in mir. Also einfach stärker reflektiert zu sein und mitzubekommen, was bei mir in meinem System passiert, um mich dann langfristig natürlich vielleicht auch regulieren zu können. Also irgendwann mal vielleicht auch entscheiden zu können, muss der Ärger jetzt raus, den ich jetzt gerade spüre, oder kann ich den eben auch loslassen? Das wäre vielleicht so das Zweite, also die Regulation, die Eigenreflexion auch. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt nur, weil mir es gerade einfällt, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, aber du hattest vorher von Arbeit gesprochen und davon, dass jemand, der mit 65 zu dir kommt und dann sich denkt, oh Gott, was mache ich jetzt ohne diese Arbeit? Ich glaube, wir müssen Arbeit neu definieren. Zum einen, weil wir alle viel älter werden. Also diese Dreiteilung von früher, Ausbildung, Arbeit, Rente, die kann nicht mehr funktionieren, weil selbst wenn wir mit 70 in Rente gehen und wir am Schluss 100 werden, dann haben wir 30 Jahre Rente, das funktioniert auch nicht. Das heißt, wir müssen, glaube ich, dann einen neuen Begriff von Arbeit schaffen. Und auch Arbeit eben nicht mehr so definieren wie heute als Erwerbsarbeit, sondern vielleicht deutlich breiter und deutlich größer, weil ich mir gut vorstellen kann, dass ich auch mit 80 zum Beispiel noch als Hospizbegleiter tätig bin. Und auch das ist eine Arbeit, die man als Arbeit definieren könnte, die ich auch mit 80 noch machen kann, wenn ich da noch fit bin. Deswegen dieses Thema Arbeit neu definieren, glaube ich, könnte auch zu einer besseren und gerechteren und zufriedeneren Welt beitragen.
Vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Interviews angekommen. Ich gebe dir die Abschlussworte, wenn du noch irgendwas den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest, bevor wir hier dieses sehr bunte und tiefgehende Gespräch schließen.
Ja, Jana, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, hier mit dir zu sprechen. Ich freue mich natürlich, wenn möglichst viele Menschen mein Buch lesen. Ich freue mich auch auf Feedback natürlich zu dem Buch, auf Rezensionen oder mich gerne auch selber anschreiben und eure Erfahrungen teilen mit mir, weil es mir eben darum geht, das, was ich erlebt habe, als Inspiration in die Welt zu tragen. Und meine Haltung ist tatsächlich die, das ist sozusagen ein Geschenk an die Welt. Und ob die Welt es dann annimmt oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Das kann jeder für sich entscheiden. Aber ich bin froh, dieses Geschenk jetzt gemacht zu haben und bin trotzdem natürlich gespannt, wie es ankommt und was die Menschen damit machen.
Super. Ich bin gespannt, was du berichten wirst. Und vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Vielen herzlichen Dank, dass du dieses Gespräch bis zum Ende mit angehört hast. Und natürlich hoffe ich, dass du einige spannende Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Ich möchte dir das Buch von Markus nochmal ans Herz legen. Es ist wirklich eine spannende Lektüre geworden, die man gut lesen kann und wo man natürlich dann mit seinen Gedanken auch nochmal in diese Thematik eintauchen kann. Wie immer freue ich mich, von dir zu hören über dein Feedback. Selbstverständlich freue ich mich auch, wenn du mein Newsletter abonnierst, denn da gehe ich jede Woche nach dem Interview nochmals tiefer auf diese Thematik ein, beantworte selbst auch die Fragen, die mein Interviewgast im Podcast beantwortet hatte und gehe da meinen Gedanken nach, gebe dir Quellen an die Hand, je nachdem, was gut passt. Da findest du natürlich auch den Link dazu in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche und bis ganz bald.
Und das war auch schon die aktuelle Episode des Healthy High Performance Podcast. Ich hoffe, du hast ganz viele wertvolle Impulse für dich mitnehmen können und ich danke dir von Herzen, dass du hier heute mit dabei warst. Eine Bitte an dich, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, bei dem du das Gefühl hast, diese Person könnte auch von diesen Inhalten profitieren, dann teile bitte diesen Podcast mit dieser Person. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlässt, denn so wird der Podcast einfach von noch mehr Menschen gefunden. Wenn du Themenwünsche hast, melde dich jederzeit bei meinem Team und mir und ich freue mich, dich in der nächsten Folge hier wieder begrüßen zu dürfen.